Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute freuen wir uns über unseren Studiogast Barbara Engerer. Barbara ist Head of Data and Analytics bei BSH Hausgeräte und gefragte Keynote-Speakerin. Für sie gilt der Leitsatz People Lead Technology. Das heißt konkret, dass es ihr besonders am Herzen liegt, die Menschen mitzunehmen. Die Technik soll dem Menschen dienen und nicht etwa umgekehrt. Daher sieht sie im Enablement der Menschen, im Umgang mit Daten einen entscheidenden Ansatz. Stichwort Data Literacy. Langeweile kommt bei Barbara selten auf, denn die Fitnesstrainerin kriegt laut eigener Aussage Blutdruck, wenn sie nichts tut. Viel Spaß bei Back to the Future of AI.
Ja, Barbara, schön, dass du hier bist heute zum Wiesn-Special, unangekündigt, genau.
Vielen Dank für die Einladung.
In schönen München. Ich freue mich riesig. Vielleicht magst du uns kurz ein bisschen einführen, wie war so deine Vergangenheitsreise beim Thema Daten? Wie bist du eigentlich denn reingekommen in das Feld?
Ich bin jetzt weniger über das Thema AI eingestiegen, sondern eher über das Thema BI. Das heißt, klassisch mal angefangen im SAP-Stack und da unterwegs gewesen als SAP-BW, Entwickler zu dieser Zeit. Und über viele verschiedene Stationen dann auch innerhalb der IT, würde ich sagen, bin ich jetzt eigentlich eher ein Data- und Analytics-Mensch. Wenn ich von Analytics spreche, denke ich immer AI mit. Für mich ist es eher so, wir haben eine Data-Landscape, in der wir Daten zur Verfügung zu stellen, zur Nutzung. Und dann haben wir drei Felder, in denen wir Daten nutzen. Das eine ist klassisches Enterprise Reporting, die BI-Welt. Wir haben jetzt Self-Service, also Analysten, die Insights finden und generieren aus Daten. Und wir haben als dritte Säule Data Science und AI. Der Anspruch an die Datenlandschaft ist eigentlich immer der gleiche über die drei Felder hinweg. Und deswegen geht es mir so um Datennutzung, egal mal in welchem Feld, basierend auf idealerweise Daten mit guter Qualität. Aber da ist schon noch ein bisschen was zu tun in den Unternehmen,
finde ich. Wie es, glaube ich, allen geht. Also ich glaube auch, also wer glaube ich, vor 10, also 20 Jahren KI gemacht hat, das war dann eher theoretisch wahrscheinlich. Also ich glaube, also wir haben ja auch mit Analytics, Business Analytics und dann kam Machine Learning, Data Science auch erst auf. Weil du das Thema Daten angesprochen hast als Basis, wie siehst du denn jetzt von dem aktuellen Gen-AI-Hype, siehst du da das Thema Daten und Qualität als weniger wichtig oder sagst du, nee, also gerade da ist es umso wichtiger, wie ist es bei euch im Unternehmen?
Also ich denke erstmal jetzt unabhängig, welcher Tech-Push rund um Daten kommt, jeder will gute Daten verwenden. Also deswegen glaube ich, ist es nicht mehr oder weniger wichtig, als es auch für klassisches Konzernreporting wäre. Aus meiner Sicht ist es aber halt mindestens genauso wichtig, beziehungsweise man will noch mehr damit tun. Das heißt, der Druck, glaube ich, auf eine gute Datenlandschaft, wo man sich wirklich auf Daten verlassen kann, der wird viel größer noch, empfinde ich. Und das sind halt, ich glaube, der Druck wird deswegen größer, weil noch Hausaufgaben zu machen sind. Also egal, mit welchen Unternehmen ich so spreche, da geben wir uns alle die Hand und jeder ist so in der gleichen Situation, dass es halt wesentlich ist, eine gute Datenlandschaft, die geowned wird, wo man Daten finden kann, wo ein Zugriff möglich ist, wo ich sagen kann, ja, auf die kann ich mich verlassen, aber idealerweise auch wiederverwenden, weil wir wollen ja nicht alles immer und immer wieder nochmal machen. Und ich glaube, da ist schon noch ein großer Schritt zu tun. Ich glaube, es ist erkannt, was zu tun ist, aber da ist auch bei uns im Unternehmen, wir sind unterwegs, aber Hausaufgaben dauern mal.
Schule. Ja, also du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, was für dich dann auch gute Daten bedeutet. Und ich erinnere mich, immer wieder, das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen, an deinen Auftritt auf dem Data Festival, wo du gesagt hast, wir machen statt dem Datenkatalog was anderes. Wir haben uns da weiterentwickelt. Ich glaube, du hast sogar sehr drastisch gesagt, wir haben den sogar abgeschafft. Kannst du das ein bisschen ausführen? Wir hören schon, dass viele Unternehmen sich schwer tun mit dieser Idee, die gelben Seiten für Daten, weil es liest ja auch keiner die gelben Seiten. Ne? Wieso sollte man dann die gelben Seiten für Daten lesen? Also was heißt für dich eine gute Datenlandschaft?
Wir haben auch da angefangen, ehrlicherweise wieder aus so einem Tech-Push. Data-Katalog brauchen wir, dann haben wir einen aufgebaut, haben eine Tool-Evaluierung gemacht, haben festgestellt, was ist ein gutes Tool, das uns dabei helfen kann, viel automatisieren, wenig selber machen. Also genau die richtigen Gedanken aus technologischer Sicht. haben ihn hingestellt, er war da, er war zur Nutzung bereit, es waren wahnsinnig viele Daten drin und die Anwender konnten die Daten teilweise gar nicht verstehen.
Warum war das so? Waren die zu fein granuliert
sehr
oder
technisch,
nicht?
Technisch, okay. Ganz unterschiedlich. Aus verschiedenen Systemen waren wirklich eigentlich fast alle relativ schnell da. Die Tools können das, Daten zur Verfügung zu stellen. Aber die Qualität der Daten, die ich brauche, um sie, also nach denen ich suchen würde, die war da noch nicht gegeben.
Also einfach nur Spaltennamen aufgelistet oder wie kann man sich das vorstellen?
Teilweise ganz technische Namen. Da stand halt eine Tabelle und die hieß C-4315XM. Oder okay. So. Und dann war dem Entwickler klar, was da drin ist. Mehreren Entwicklern, weil das logisch ist, bei uns aufgebaut, strukturiert, sortiert, technisch, aber halt für den Anwender noch nicht verständlich. Und das war der Punkt, wie wir gestartet sind. Und wir haben es dann wirklich hart versucht. Wir hatten tolle Businessbereiche, die trotzdem mit uns da reingegangen sind und gesagt haben, komm, lass uns das anschauen, wir räumen das auf, dass wir auf diesen Level kommen. Und mussten aber dann erkennen, es ist einfach zu viel auch. Und wir müssen uns erstmal Gedanken machen, wonach sucht man denn? Und dann kommt man ganz schnell in eine andere Sprache, auch in eine andere Idee. Und zu diesem Zeitpunkt kam dann auch dieser industrielle Hype rund um Data Mesh auf. Dezentrales Datenmanagement oder Data Ownership ja auch. Und wir haben dann geguckt, ob das Konzept was für uns ist, um in diese eher businessnahe Sprache auch zu kommen, dass wir vom Gleichen reden, technisch wie auch businessmäßig. Und an der Stelle haben wir verprobt, funktioniert das einfach? Also so ein Konzept dezentral, wer müsste dann was tun? Wie sieht es technisch aus? Wie sieht es organisatorisch aus? Und haben da einen Weg für uns gefunden, wo wir sagen, ja, das passt. Wir, wie fast wahrscheinlich viele Unternehmen, haben wir eine Prozessorganisation bei uns auch. Und wenn man über die startet, dann hat man schon mal so Prozessdomänen. Und dann gehen wir ins Gespräch gerade. Also da sind wir bei Weitem noch nicht am Ende. Aber Way Forward ist klar. Aber die Gespräche müssen natürlich stattfinden, diese aus den Process-Ownern Data-Domain-Owner auch zu machen. Beziehungsweise, wenn sie es denn nicht selbst sind halt die Rollen aber über den Prozess zu finden, weil Data Ownership und Stewardship, das sind diejenigen Business-Rollen aus meiner Sicht, die man braucht, um in diese verständliche Sprache zu kommen. Also es ist nicht mehr so, dass man zu IT geht und sagt, ich brauche Daten, weil das Wissen rund um Daten liegt wirklich in jeder einzelnen Business-Area für jede einzelne Domäne. Und wenn jetzt jeder die Daten von den anderen nutzen will, dann muss natürlich auch jeder die eigenen Daten zur Verfügung stellen. Das ist schon wieder ein weiter Weg, beziehungsweise auch viel kultureller Wandel und natürlich auch Training rund um so ein Thema wie Daten und Analytics.
Super. Also da war jetzt echt viel drinnen. Ich versuche mich mal zu sammeln. Ja, also vielleicht zunächst mal, also ich habe verstanden, weil du auch ein paar Mal Tech-Push gesagt hast, ne, wie bei den Early Data Lakes, alles mal rein und einmal umrühren und man wusste nicht mehr genau und dann hat keiner es wirklich benutzen können. Und das Gleiche hat man ja eigentlich fast jetzt nochmal mit der Beschreibung der Daten ja auch, also eigentlich der gleiche Fehler, den man schon mit den Data Lakes gemacht hat im Vergleich zum Data Warehouse. Ja. Das heißt, du sagst mehr vom Nutzer her gedacht, also wie man sucht, das fand ich sehr schön. Ja. Also wer arbeitet denn eigentlich am Ende des Tages damit und welche Fragen und wie arbeiten die Leute? Aber was bedeutet das, wenn du sagst, vom Prozess her, weil wie ich das kenne, ist oft so, dass die Daten, Domänen oder Silos halt nicht unbedingt kongruent sind zu den Prozessen. Oder ist es bei euch anders? Oder? Ja.
Nee, richtig. Es war erst so das Thema, wieso werden wir data-driven? Wir sind doch process-driven. Und am Anfang dachte ich, musste ich wirklich drüber nachdenken. Erstmal, als ich das so gehört habe, hat mir aber dann sehr schnell gezeigt, dass wir eben eine Prozessorganisation haben. Also einfach mal was unabhängig von Organisationsstrukturen ist, haben wir ein Prozesshaus und der Process-Owner und darüber auch wie soll ich sagen, Daten entstehen in den Prozessen, damit natürlich eigentlich auch Owner für bestimmte Daten, idealerweise. Und um das auszuprobieren und zu verproben, haben wir das gemacht. Aber wie gesagt, wie du vorher richtig gesagt hast, ich komme vom einen ins andere, weil am Ende haben wir den Datenkatalog, die technische Lösung, abgeschalten und haben gesagt, okay, lasst uns mal sammeln, welche Ebene brauchen wir denn die Daten? Wie müssen die denn beschrieben sein? Was ist das, wonach man sucht? Und haben eben wie am Data Festival geschilderten, Excel mal genommen und das aufgeschrieben und zeigen das jetzt in einfach einem Dashboard, was da drauf, was ist in dem Excel drinnen. Und die Akzeptanz und auch die Einfachheit, Daten zu finden, ist viel einfacher geworden dadurch. Aber natürlich halt noch nicht toolgetrieben, noch nicht toolunterstützt, noch nicht AI unterstützt, noch kein Metadatenmanagement. Ne? Das hatten wir vorher im Tool alles. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man das wieder tooltechnisch unterstützen? Also wir sind nicht fertig. Ne? Und ich bin mir sicher, es gibt die nächste Generation Datenkatalog auch für uns wieder. Aber da ist viel zu tun, einfach das zusammenzubringen von verschiedenen Seiten her.
Also was ich cool finde, dass man überhaupt mal, dass man das Unternehmen fast schon wie so einen lebenden Organismus nimmt und dann die Daten, die im Unternehmen entstehen, sozusagen da drüber legt, dass man überhaupt erstmal so ein bisschen wie auf so einer Landkarte, finde ich gar nicht so schlecht als Bild, halt sagt, okay, auf welchem Kontinent bin ich denn eigentlich gerade unterwegs, ja, und also ich glaube, der Weg funktioniert gut über die Prozess-Owner, die auch den Daten generierenden Prozess ja dann auch eben ownen und ja dann auch wissen, was, das ist ja meistens eher sekundär, ne, das ist ja meistens immer noch quasi Abfallprodukt, also man arbeitet ja sozusagen für den Prozess und dabei entstehen die Daten. Man arbeitet ja nicht, um die Daten zu erzeugen, so wie man das aus der Marktforschung oder wir hatten vorher über das Thema Psychologie gesprochen, ne, kennt, wo man aktiv Daten erhebt. Mhm. Aber was natürlich dann spannend ist, ist, wenn du dann eben auch den Prozess eigentlich über die Daten einerseits transparenter machst, ja, und andererseits dann vielleicht auch merkst, hoppla, also Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich den DeLorean sehe, eins meiner ersten Projekte bei BMW, das war ja, dass wir Daten aus dem Fahrzeug genommen haben, um das Konsumentenverhalten im Marketing zu verstehen. Ja, und da war die Herausforderung, dass eigentlich die Kollegen gar nicht wussten, dass es diese Daten gibt, tief in den Steuergeräten. Und wenn auch nicht gewusst hätten, A, wie komme ich da ran und B, aber auch die Kreativität zu sagen, wie könnten wir denn diese Daten verwenden, um bessere Kampagnen zu machen, ja? Also anstatt irgendwie Fokusgruppen, das ist lange her, ja, ist auch ein alter Hut mittlerweile, aber wie wollt ihr dann sowas lösen oder wie schaffst du diesen, ich sag mal, domänenübergreifenden Austausch der Leute dann, ja.
Ja, also ich denke, das ist bei uns eins zu eins, ne? Also das sind genau die Fragen, die wir kriegen. Wie komme ich an die Daten? Wie komme ich an die Daten? Und um das aufzulösen, dass man jemanden fragen muss, wo sind welche Daten? Man muss den kennen, der weiß, wo die Daten liegen. Ja, genau. Je größer das Unternehmen ist, desto anspruchsvoller wird die Aufgabe. Also das ist der Punkt, von dem wir wegkommen müssen. Und die Frage ist, wie unterstützen wir das? Und so ein Konzept wie dieses dezentrale Datenmanagement, Data Mesh oder auch dann wirklich halt den Prozess-Ownern zu erklären, da gibt es noch eine Rolle, weil wir müssen uns täglich um Daten kümmern. Ja. Da schreit auch keiner Juhu, ne? Noch eine Aufgabe, ja, noch mal was. Aber deswegen muss es wieder einfach sein, wieder toolbasiert, toolgestützt. Also das ist so ein Zusammenspiel, das ist komplex momentan, weil es braucht viele verschiedene Dinge und trotzdem muss man darauf zuarbeiten. Und wenn man jetzt die Data-Owner von verschiedenen Datenprodukten hat, oder auch von verschiedenen Datendomänen hat, dann ist die Idee natürlich, wir haben so Communities mittlerweile, in der sich auch die Data Analysten treffen, die Data Scientisten treffen und natürlich auch ist die Idee, die Data Owner und Stewards zusammenzubringen, dass sie sich halt regelmäßig auch austauschen, beziehungsweise weil du sagst, dass das Bild von der Datenlandschaft, wenn man das wirklich als Landkarte sieht, mir ist ganz wichtig, also es geht mir nicht darum, dass wir 100% aller Daten im Unternehmen kartieren. Wenn die 20% wichtigsten Daten aus jeder Domäne einfach beschrieben und auffindbar sind, dann ist ein riesen Mehrwert schon mal entstanden.
Ja, super.
Und jedes Prozent mehr, das dann, egal ob in einem Excel mit einem Dashboard oder in einem Tool ist, auffindbar, leicht wiederverwendbar, das sind die Kriterien, an denen wir uns richten müssen. Jedes Prozent mehr bringt wieder einen Mehrwert. Und dann aber wieder, das ist auch genau der Punkt, dann haben wir die Daten da, and so what? Ne? Also genau dann, wie nutze ich sie, wer muss sie nutzen, verfolgen wir nach, ob sie genutzt werden, was erreichen wir dadurch? Da geht dann genau die nächste Komplexität auf.
Genau.
Vom Reporting bis hin zum AI und Gen AI.
Genau, weil das ist, wie du schon sagst, also ist es dann wichtiger, noch ein Land mehr zu kartieren oder zu schauen, dass in dem bestehenden Kontinent mehr passiert. Also, ne, also zum Beispiel Use Case, also dann, wenn wir die Daten beschrieben haben, dann, ne, also wie geht man, wie priorisiert man? Geht man eben dann in ein angrenzendes Feld und sagt, okay, jetzt haben wir das schon, jetzt haben wir schon die Daten irgendwie aus dem Mahnwesen, dann können wir auch die Lieferantenstammdaten noch erforschen und irgendwann kommen wir auf die Produktionsstücklisten, wie auch immer. Und dann, und es ist immer so ein Hochschaukel, ne? Du hast dann deine bestehenden Use Cases wären dann oft besser, weil du, keine Ahnung, Thema Kundenloyalitätsanalysen kannst du dann auf einmal auch die Beschwerdebriefe noch mit reinbringen. Nicht jeder beschwert sich, aber es bringt dann nochmal 2-3% mehr Prognosegüte. Auf der anderen Seite, wenn du einmal die Beschwerden hast, dann kannst du auch in die Produktentwicklung gehen und kannst sagen so, hey, also wir kriegen da eigentlich seit 20 Jahren immer die gleiche Beschwerde. Also und das ist für mich, also ich finde, deshalb finde ich auch so spannend, so dieses fast schon so detektivische Arbeiten. Welche Daten gibt's noch? Welche Probleme gibt's noch? Und das immer so, wo siehst du denn diese Rolle, so dieses, weil du ja auch mit Thema Datenkultur dich viel beschäftigst, also wer macht eigentlich so diese Verknüpfung dann in der Firma?
Also erstmal machen wir uns dann Gedanken drüber, was machen wir als nächstes, wenn wir mal den Grundstock haben. Ja, insofern bist du mir ein bisschen voraus. Nee, aber also da ist noch ein Weg hin erstmal. Und ich glaube, dass es dann eben ein Mix sein wird aus der Rolle des Data Owners, der weiß eben, welche Daten hätte ich noch, was könnte ich dann noch kartieren aus meinem Bereich heraus, welche Daten kann ich dem Unternehmen noch zur Verfügung stellen und aber natürlich dann auch dem Need. Ne? Also wenn dann Data Scientist kommt und sagt, jetzt haben wir gar nichts in die Richtung oder gibt es die und die Daten noch, ich glaube, das wird sich genau in diesem Zusammenspiel und das kann aber ein Data Analyst sein, das kann ein Data Scientist sein, der Data Owner wird eine große Rolle spielen in diesem, und diese Rollen sind weitgehend alle auf Business-Seite angesiedelt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Kern, weswegen mich das Thema Data Culture so arg treibt. Wir stecken wahnsinnig viel Zeit und Aufwand in die Aufbereitung von Daten seit Jahren, seit Jahrzehnten ehrlicherweise, für ganz verschiedene Needs. Aber zu dem Zeitpunkt, wo sie dann da sind, aufbereitet sind oder vielleicht sogar in einem Dashboard irgendwas Tolles angezeigt wird, interessiert es uns eigentlich halt nicht mehr, wer nutzt denn das? Und das ist das, was wir unbedingt umdrehen müssen, schon allein für jede Art von Produkten, die aus Daten entstehen, dass wir uns wirklich die auch ownen bis zum Ende. Als IT wirklich bis zum Ende, wer nutzt sie? Als Business sich aber auch auf den IT-Teil einzulassen. Denn nur rund um, wenn wir wirklich über Produkte sprechen, wie wir sie heute auch bei uns in der BSH jetzt als ein Herd oder einen Kühlschrank oder einen Ofen verkaufen, wenn wir in Zukunft digitale Produkte oder Features, wie wir es ja oftmals dann auch nennen, verkaufen, dann müssen wir wirklich umdenken in so ein Produkt. Also wer stellt's her, wer kauft's, wer owns, wer gestaltet's damit auch, aber vor allem auch, was kostet die Herstellung und wie ist denn der Preis dann? Und da eine ständige Optimierung zu gehen. Genau, bevor mit diesem
regelmäßigen Feedback. Das ist ja schon so ein Thema, also auch so ein bisschen was, so ein bisschen so ein Running Gag ist so mit dem Connected Kühlschrank, ja, ob man den dann wirklich so braucht, also würde ich jetzt gar nicht zu tief gehen, ja, aber was ich zum Beispiel cool finde, ich glaube, das habe ich bei euch gesehen, dass man mittels Bilderkennung die Öfen schon wissen, was drinnen ist und dann wird schon ein Programm ausgewählt, die meisten, aber auf der anderen Seite, ich merke es jetzt bei uns, in unserem Data Castle habe ich auch 2 Backöfen und was machen die Leute? Ja, die backen halt die ganze Zeit Semmeln auf. Das ist so wie 95% des Use Cases und dann ist noch so die restlichen 3% nochmal Pizza aufbacken und dann gibt es noch so ein Longtail von 2% für alles andere. Aber gut, vielleicht ist es auch nicht repräsentativ. Aber ich glaube, da ist halt auch oft, ja, also die Frage ist auch vom endgültigen Mehrwert, ne? Hauptsache AI inside, aber gut, vielleicht ist auch egal, vielleicht kaufen die Leute es einfach, weil halt das draufsteht, auch wenn sie es nicht benutzen. Ich meine, das ist ja beim Auto auch oft so, dass man irgendwelche Features hat und dann die eigentlich nie nutzt, aber man würde trotzdem nie ein Auto ohne kaufen. Ne?
Ich möchte jetzt direkt drauf eingehen. Ja, wir haben nämlich im Ofen genau den Browning-Detektor. Also eigentlich Pizza und Brötchen sind perfekt. Also perfekter Use Case, um den Browning-Detektor. Genau, dann kriegst du es automatisch. Also in dem Bräunungsgrad, den du dir wünschst. Also insofern, das ist schon mal gegeben.
Das ist cool. Also das.
Und umgekehrt, ich bringe mir das Waschmaschinenbeispiel. Wenn du an deine Waschmaschine daheim denkst, wie viele Programme von der Waschmaschine nutzt du?
2. 3, wenn das Baby, das muss ich dann heißer waschen, die Sachen, wenn es dann ein bisschen schmutzig ist.
Genau. Ja. Wir haben so viele verschiedene Programme, wir haben ganz tolle farbige Displays, wir haben alles super erklärt in Bedienungsanleitungen. Die Frage ist, warum nutzt du denn nur 2 oder 3?
Also gut, ich habe keine von euch, vielleicht ist das schon mal der erste Fehler. Ja. Aber ja, also zum Beispiel, da gibt es so ein Öko-Programm, da steht da 40 bis 60 Grad. Dann denke ich mir immer so, wow, eigentlich wäre das gut, das zu benutzen, wie vom Geschirrspüler. Mhm. Ne? Da habe ich von euch. Da ist mir auch egal, wie lang der läuft. Und aber dann denke ich mir so, wow, nein, wenn da jetzt irgendwie ein T-Shirt von mir mit drin ist, dann geht es vielleicht ein oder so. Mhm. Oder vielleicht gehe ich auch auf, aber egal. Ja, das ist zumindest die Ausrede.
Genau, die Frage ist halt jetzt, mittlerweile heißen ja die Programme zum Beispiel schon Sport, Outdoor, Business. Also es ist eigentlich schon einfach gemacht, was ich zum Business trage, wasche ich im Businessprogramm, ja, gut, was ich dann, zum Sport trage, wasche ich im Sportprogramm.
Aber da bin ich zu geizig, da bin ich zu sehr, ich lebe ja gerade in Schwaben und bin geborener Ossi, ja, also da bist da brauchst du ja eine Riesenfamilie, dass du die Waschmaschine voll kriegst. Und ich will ja nicht nur wegen einer Sporthose und einem durchschwitzten T-Shirt dann das Wasser verschwenden.
Und auch das also, passt sich ja mittlerweile schon automatisch an. Also du siehst, die digitalen Features, die kommen schon genau an verschiedenen Stellen. Und genauso versuchen wir natürlich auch zu denken. Ne? Also dass wir eben dann auf dem Argument mit, ja, aber da ist der Wasserverbrauch zu hoch, dass wir da auch das automatisch dosiert schon haben.
Okay,
wie viel Waschmittel mit wie viel Wasser für welche Use Cases oder was brauchst du eben, ne? Also wir versuchen schon genau da eben auch vom Endkunden zu denken. Worauf ich eigentlich raus will, ist, wenn ganz häufig ist, wenn wir über Data Culture sprechen, Technologie die Wurzel oder ein Grund von Change, ne? Also Technologie bringt immer irgendeinen Wandel mit. Und wenn wir uns anschauen, es hätte vor Urzeiten nie einer gedacht, dass es mal nur Smartphones gibt. Als das erste Handy kam, hat man auch gedacht, ne, Smartphones, was weiß ich, jetzt gibt es die anderen nicht mehr.
Steve Ballmer, da werden die das Nokia, wer hat das gesagt, dieses Video? Ja, egal. Ja, egal. War, glaube ich, mit BlackBerry und dann war so, hä, was, keine Tasten und so viel Geld dafür. Ja.
Genau. Und heute fragt keiner mehr. Und am Ende ist es aber so, und das freue ich mich immer, wenn ich gerade so in meiner Familie bin, auch bei älteren Menschen, alle trauen sich ran. Meine Tante mit 80 Jahren hat jetzt ein Tablet, hat ganz neu damit angefangen und kommt zurecht, kann schreiben mit uns. Und das ist intuitiv, es wird einfacher und ich glaube, das ist es halt. Immer 2 Dinge. Den Technologiewandel muss man verstehen. Mhm. Also es hilft, wenn man es einfach mal erklärt auch, warum ist das jetzt so? Warum kommt jetzt KI? Warum jetzt ChatGPT? Und ganz oft, weil wir es technisch können, ist manchmal schon die Antwort. Aber warum wollen wir es nutzen? Das Why muss man erklären, aus meiner Sicht. Und das Zweite ist, man muss den Leuten helfen, es lernen zu können. Und erst dann, wenn man eine Chance hat, es auch zu lernen, dann glaube ich, wie soll ich sagen, verliert man diese Berührungsängste und lässt sich auch drauf ein. Und ich glaube, das ist der Kern, gerade bei allem, was jetzt neu kommt und auch wie schnell sich die Welt jetzt gerade rund um AI und GenAI dreht. Ich glaube, das ist das Wesentliche, wo wir halt den Menschen nicht vergessen dürfen, wenn wir den Menschen abhängen, wer nutzt es dann und wie nutzen wir es und alles erklären. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus, auf welchen Trend setzen wir. Wo springen wir wirklich auf? Wo wollen wir uns das auch leisten? Am Ende kostet auch alles was. Aber vor allem auch, was möchte ich lernen? Was hilft es mir? Wo hilft es mir, dass ich es lerne und trainieren kann? Und eben zurück zu meiner Tante, die jetzt eben mit uns schreiben kann und Bilder kriegt, was sie vorher nicht konnte. Ja.
Meine Oma liebt es auch. Die ist jetzt, glaube ich, 86. Toll. Hallo Oma. Ja. Und die ist dauernd auf WhatsApp und kriegt die Bilder von den Kids. Aber wie siehst du denn, also durch GenAI, glaube ich, dass mittlerweile so Common Sense ist das ganze Thema KI und damit auch irgendwie Daten, wissen die Leute, glaube ich, schon, dass man Daten braucht für KI, gerade wenn es halt eben Machine Learning basiert ist. Ja, wir sagen ja, da gibt es auch noch andere Elemente, aber da gehen wir nicht drauf ein. Aber irgendwie ist es halt jetzt stark im Mainstream angekommen. Ne? Also weil jeder davon gehört hat und heute einen Kollegen gehört, Stefan Sechsel, der hat gesagt, in Klagenfurt gibt es eine Werbung, den straffen Po bekommt man nicht durch Gen AI oder irgendwie so, ja, also dann Werbung fürs Fitnessstudio, also das war eine lustige Story. Wie siehst du denn, also siehst du das eher förderlich, auch für dich beim Thema Daten, oder sagst du, boah, jetzt haben die Forscher wieder neues Spielzeug und vergessen die Hausaufgaben, oder siehst du, dass die Akzeptanz generell vielleicht auch, ich sag mal, konservative Bereiche auf dich zukommen und jetzt auch mitmachen wollen? Wie kommt es bei euch an, so der Hype seit März sozusagen?
Beides. Mhm. Also der erste Teil vielleicht erstmal rund um den Menschen. Mhm. Als in dem Moment irgendwie in der Woche, als das dann schlagartig so diesen Durchbruch gegeben hat, haben wir auch gesagt, okay, was machen wir jetzt? Weil jetzt unsere Experten, für die war das jetzt in der Woche nicht so ganz neu, ne? Auf einmal kommt das alles. Jeder redet darüber und das hat uns alle überrascht. Also kann mir keiner
Tage
sagen.
Bis 100 genau, Millionen User. Richtig. Ja, ja.
Also dass das in der Woche passiert, das war nicht abzusehen, dass es jetzt so ist, aber die Frage war dann, was tun wir? Und ein Kollege hat dann gesagt, wir machen einfach eine Coffee-Session und haben wirklich im Intranet nur angeboten, hier GenAI, Do's and Don'ts oder Fragen oder was ist das eigentlich? Einfach so ganz einfach nur mal anbieten. Und das waren dann Team-Sessions und wir haben da, ich glaube, 3-4 angeboten, die in kürzester Zeit alle ausgebucht sind. Das geht immer so bis 250 Leute hoch. Und dann habe ich mir gedacht, aus Data-Culture-Sicht jetzt, ne, Wahnsinn, was für ein Thema, um zum Thema Data und Analytics zu connecten. Ne? Auf der anderen Seite aber so ein Interesse an, okay, verpasse ich hier was? Ne? Also die Leute, was muss ich darüber wissen, dass ich es nicht verpasse? Mhm. Also diese Unsicherheit, FOMO. Was ist das Neue? Aber dann eben auch am Ende die Neugierde, ne? Wo hilft es mir? Und cool, und das kann ich ja daheim machen. Und darf ich das jetzt eigentlich hier machen, ne? Diese ganzen Fragen?
Ja, weil das ist die Frage, weil einige haben mir das wirklich verboten. Ne? Die haben gesagt, ich dürfte es nicht nutzen. Dann haben die Leute sich ihre Texte irgendwie an ihre private E-Mail-Adresse geschickt und dann wieder zurückgeschickt. Wie seid ihr damit umgegangen? Oder wie, ist ja auch ein kulturelles Thema. Wie du schon sagst, Do's, aber auch Don'ts. Was darf man nicht machen damit?
Genau, also am Anfang haben wir ganz kurz informiert, weil so schnell konnten wir auch keine Guideline, die schnell und einfach ist aufstellen in der Woche. Ne? Mhm. Aber am Anfang haben wir einfach erklärt, also wir sind nur in den Dialog gegangen, um da schon mal die ersten Fragen einfach zu beantworten, die es halt so gab, die ganz unterschiedlich auch waren. Aber natürlich dann auch, und was darf ich jetzt? Und was machen wir jetzt? Und wann können wir hier? Und so. Wir haben Guidelines aufgestellt, die sind jetzt auch veröffentlicht, also so, dass jeder weiß, wie wir jetzt erstmal damit umgehen. Mhm. Also was heißt jeder weiß, ist veröffentlicht. Und das ist aber genau wieder der Kern. Diese Daten oder diese sind kulturell Teil, ne? Wie erreiche ich die Leute? Erreiche ich alle, die es nutzen wollen? Aber wir haben eine Community mittlerweile, die seit diesem Thema, seitdem wir da auch mehr und mehr drüber berichten, ich glaube, sich fast verdoppelt hat. Also dieses, was jetzt wieder dem Gesamtthema hilft, ne? Weil der Austausch zum Thema Daten und Analytics ist entstanden. Die Neugierde ist da und schon aber auch, und das finde ich auch gut, dieses Bewusstsein, vielleicht frage ich doch mal, darf ich das oder darf ich das nicht? Und in diesen Guidelines steht dann natürlich schon auch, wie wir es halt tun wollen und was wir dann auch als Technologie anbieten. Ich glaube, wir alle Unternehmen da auch versuchen, jetzt halt dann was zur Verfügung zu stellen. Und also es ist so zwei Seiten, finde ich. Das eine ist, die Leute sind wahnsinnig neugierig jetzt dadurch, was dem Thema Bewusstsein rund um Daten und Analytics sehr hilft. Dafür bin ich sehr dankbar. Umgekehrt ist natürlich jeder Hype auch immer was man einordnen muss. Und gerade jetzt, wenn ich auch an unser Team denke und die Experten rund um das Thema, die müssen das natürlich dann erstmal erklären. Und deswegen, ja, weil du nach die Hausaufgaben angesprochen hast, aus meiner Sicht machen alle Unternehmen gerade Hausaufgaben rund um Daten und die müssen wir parallel weitermachen, obwohl wir einen Hype erklären. Und es ist ja nicht nur ein Hype, weil es ist ja was Wahres dran. Da steckt ja Potenzial drinnen, wie wir es nutzen können. Und Hype heißt oft Tech-Push. Und jetzt ist so die Hauptfrage oder auch das, was uns oder mich jetzt vor allem auch bewegt, wie kriegen wir das von diesem Tech-Push hin zu einem Business-Value? Also wollen wir jeden Use-Case einfach machen? Also Antwort ist schon mal implizit nein, wollen wir nicht. Sondern was ist zu tun rund um so ein Digital Feature, um entscheiden zu können, setze ich da drauf? Vor allem auch, will ich bewusst AI einsetzen? Oder in manchen Fällen mache ich es vielleicht gerade manuell? aber vielleicht ist es auch günstiger und es bleibt so. Ne? Also vielleicht muss man gar nicht immer alles mit AI lösen. Aber in welchen Fällen will ich es, in welchen Fällen will ich investieren und genau diese, also wie soll ich sagen, die gute Seite, diese Chance in dem Hype einfach nutzen. Ne? Weil das darf man nicht verpassen.
Ja, super. Also wir machen jetzt auch zunehmend, merken wir, dass der Mittelstand jetzt auch endgültig auf den Zug aufspringt sozusagen. Und bei denen, die sehen vor allen Dingen zwei Themen. Einerseits, ja, jetzt kann ich vielleicht auch mit so Tools wie Copilot oder wir haben gerade so ein SQL-Übersetzungstool gebaut zum Beispiel, ja, wo die Leute einfach im Freitext Fragen stellen. Das wird dann in SQL übersetzt und gequeried und kommt dann zurück. Das ist natürlich alles noch so ein bisschen wackelig, aber entlastet dann sozusagen auch die Experten. Siehst du da auch die Chance, jetzt gerade auch vielleicht für uns in Deutschland, Europa, wo wir jetzt halt nicht die Herrscher an Entwicklern frei verfügbar haben, dass wir schneller auch in diese Digital Feature Development kommen?
Also ich glaube, der Gedanke, den höre ich immer mehr. Ne? Mhm. Dieses einerseits so ein bisschen Portfolio-Management rund um das Thema AI-Use-Cases, aber vor allem auch Data as a Product oder halt dann auch AI-Products. Also ich glaube schon, dass da jetzt gerade viel passiert, auch in den Unternehmen. Weil was sucht man? Eigentlich sucht man ein Format, in dem man bewerten kann, ob das coole Ding, was man gerade gefunden hat, nicht nur salonfähig ist, sondern am Ende entweder einen Umsatz steigert oder Kosten mindert. Ne? Ja. Also am Ende will man ja wissen, bringt das was? Und ich glaube, man sucht ein Format. Und ich finde, ja, dieses Thema Produktmanagement von so einer AI-Lösung hat den richtigen Ansatz erstmal, weil ich habe ein Produkt, das ist jetzt in der Version 1 so und so aufgebaut und jetzt erweitere ich es oder ich erweitere es nicht oder ich habe was Neues, was ich dranhänge oder ich mache es nicht. Was kostet was? Also wirklich das als Produkt zu sehen und anzuschauen und dann auch dafür eine Roadmap zu machen, jedes Mal zu entscheiden, mache ich nicht, was ist der Invest dafür, was kann ich damit verdienen oder auch nicht verdienen.
Was will der Nutzer haben, was sind die Risiken?
Rundum einfach mal das zu betrachten. Das, glaube ich, ist schon was ich jetzt auch viel im Unternehmensaustausch höre mit das alles drüber nachdenken. Machen, nicht machen ist viel in Beratung, merke ich auch, kommt das Thema gerade hoch. Aber es ist einfach ein Format, das uns hilft, das ganzheitlich zu betrachten und wirtschaftlich zu sehen.
Also bin ich voll bei dir, dass man von diesen Projekten, ne, wo, also von Prototypen weg, von Projekten zu Produkten und dann aber auch im Product Management, weil es ja erst, wenn es ein genutztes Produkt ist, ja auch wirklich erst der Return on Invest entsteht. Ich glaube halt gerade, also bei den Mittelständern bin ich gerade so ein bisschen passionate, ja, und ich merke halt, die haben aber so viele Trends jetzt verpasst, die sind nicht in der Cloud, die haben ihre Daten teilweise auch noch nicht mal gespeichert, also ne, das Thema Datenkatalog stellt sich für die gar nicht und die sind echt so ein bisschen, haben fast schon so ein bisschen aufgegeben gehabt, also manche, und jetzt sehen die halt die Chance, okay, ich habe irgendwie halt, ich hätte 3 Entwickler überhaupt, die das machen könnten, aber jetzt habe ich vielleicht 200, weil unsere Controller eben mit Copilot auch Python programmieren können, so ungefähr. Und weil wir auch einfach Technologie jetzt nutzen können, die uns schon viel abnimmt. Also, ne, weil wir halt nicht alles vom Scratch neu entwickeln müssen und ähnlich wie beim Internet auch. Als dann der Browser kam, ne, Ende der 90er und jeder auf einmal Zugang zum Internet hatte und das sozusagen visualisiert war. Es gab es ja auch schon vorher mit BTX und Co. Ja. Und es dann wirklich massentauglich wurde. Siehst du da auch bei euch, also dass einfach schneller auch Lösungen entstehen? Oder ist es eher so, dass jetzt wieder zurück in die Labore, jeder frickelt irgendwas und lebt den Hype und eigentlich hat man weniger Zeit, die Leute zu sagen, nee, nicht wieder auf die nächste Karotte springen? Weil das Thema Daten, ich meine, weißt du, bist ja eher auch, du kennst es ja, du hast, ne, Data Warehouse hatte man ja auch nicht überall perfekte Qualität. Bei Data Science war es dann auch so, bei Analytics, ne, da waren die Reports falsch oder die KPIs waren nicht definiert, jeder hat anders Umsatz definiert. Dann kam Big Data, gleiche Kiste, alles in den Data Lake, hat, ne, also, und irgendwie so, jetzt ist halt die nächste Karotte, es ist halt immer so nett, dann auf den nächsten Hype zu springen und halt so diese ersten Sachen auszuprobieren und dann nicht so diese 20% mit den 80% Aufwand zu lösen, oder? Also
ich glaube, jetzt gerade bei uns im Unternehmen ist es so, Types, also coole Use Cases mal zeigen, was man damit machen kann, die haben wir, die kann man durchrechnen, die kann man darstellen, das haben wir, das ist nicht das Thema und ich glaube, das geht jedem jetzt wahrscheinlich größeren Unternehmen, so Mittelstand, glaube ich, weißt du definitiv besser, aber so in den Unternehmensaustausch, wo ich bin, da merke ich schon, also das haben alle gemacht, das wissen alle und da haben sie mal was Cooles durchgerechnet, was eine Akzeptanz auch, was gezeigt hat, ja, funktioniert, die Idee haben wir verstanden. Darum wurden aus meiner Sicht auch Prozesse aufgebaut. Also man hat dann schon das gemacht, ich glaube, Prototyp hin zu, welche Technologie brauche ich, um zu skalieren? Wer kann skalieren? Wie machen wir das? Ich glaube jetzt, was die Technologie angeht, das können wir skalieren. Wenn du jetzt sagst, durch dieses, jeder kann jetzt sich einen Code schreiben lassen und dadurch haben wir 200 mehr Entwickler, würde ich sagen, nee, das glaube ich nicht, das beiträgt zur Skalierung. Weil wir wollen ja genau diese tollen Lösungen, auf die man setzen will, diese eine Lösung oder diese zwei Lösungen, auf die man wirklich setzen will und investieren will, die skalieren. Und das können nur die Experten. Also ich glaube nicht, dass noch mehr Entwicklung und noch mehr Code da hilft, sondern ich glaube, das Hauptthema liegt am Prozess noch. Also wie organisieren wir uns im Unternehmen, dass so eine Skalierung schnell, leicht, auch übergreifend ist. Ich habe was Cooles, wo wende ich es noch an? Wie kriegt man diese Transparenz? Je größer das Unternehmen, desto schwieriger. Jetzt sind wir wieder bei dem Portfolio-Management, ne? Aber ich glaube, das ist aus meiner Sicht der Kern. Skalierung ist, können wir mit den Experten auch machen, die Talente dafür haben wir, das ist ja, gut, nicht das Problem.
Ihr habt das natürlich, ne? Ihr habt da auch über ja, Bosch und auch die, also was zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt spannend fand, also wir haben uns ja auch schon lange mit dem Thema Datenvisualisierung beschäftigt, ja, und da gibt es alle möglichen Theorien, Hichert und Stephen View und Piecharts sind schrecklich und so. Und jetzt auf einmal ist aber vielleicht das neue Interface einfach Sprache. Ja? Also wir fangen jetzt zum Beispiel an, wir bauen einfach einfach Teamsbots. Ne? Und du bist dann in deinem Teamspace oder wie auch immer, was du halt nutzt, ja, drinnen. Und dann hast du halt, ist halt die Fabrik, ist einfach ein User. Und du schreibst dann, sagst du, hallo, liebe Fabrik, die kriegt einen lustigen Namen, wie geht's dir heute? Ja. Und dann fängt die an und sagt, ja, geht ganz gut, so und so viele Teile produziert, ah, hier die Schicht, da ist leider einer ausgefallen und überhaupt muss man mal gucken, Brandschutzthema und ISO-Zertifizierung hat geklappt. Und also siehst du, dass man da vielleicht auch jetzt, vielleicht ihr eh nicht, weil ihr eh dran seid, aber vielleicht auch für Mittelstand oder für andere, dass sie so ein bisschen so ein Leapfrogging machen können, dass sie halt durch den Technologiehub vielleicht auch keine UX-Designer oder keine BI-Visualization-Engineers brauchen, sondern so ähnlich wie bei dem AI-First-Approach von Amazon oder so, ne, gleich Alexa nehmen, wenn man so will, oder ich mache keine Werbe übrigens, noch so wenig gesponsert. Wie stehst du dazu?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass Technologie auch in so einem Stack einfach nutzbar wird. Ne? Also wenn ich heute was nutzen will, dann kriege ich diesen Cloud-Stack dazu, ne? Weil du vorhin gesagt hast, jetzt habe ich keinen Cloud. Also ich glaube, das wird immer einfacher und immer leichter zu nutzen und gerade dann natürlich auch für kleine Unternehmen oder Mittelständler. Ja. Also das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch was in großen Unternehmen Dinge vereinfacht. Dennoch, ich sehe den Hype jetzt gar nicht so neu, weil wenn man aus jetzt wie ich aus der BI-Welt kommt, dann hat man ganz lange mit einem Expertenteam Kennzahlen zur Verfügung gestellt. Yeah. Und auf einmal hat man gesagt, Self-Service. Also jetzt sollen alle mal selber machen. Ne? Wenn man jetzt so will, hat man die Idee bei Data Scientists oder wie man es auch oft hört, Citizen Data Scientists mit einfacheren Tools, einfachen Codes, auch die gleiche Idee, ne? Selber machen. Und selber machen hilft einfach nur, schneller zum Business-Mehrwert zu kommen für Einzelsituationen. Aber wenn wir über Lösungen sprechen, die wir jetzt in unserem Fall zum Beispiel in unsere Produkte integrieren oder die wir nachhaltig aufbauen wollen und weltweit nutzen, dann hat das mit dieser Skalierung nichts zu tun, sondern dann muss das im System, im Prozess verankert sein, dann braucht man die Teams, die das betreuen, wie jeden anderen IT-Prozess, wie jedes andere technologische Produkt. Und das glaube ich, also diese Skalierungen muss man voneinander trennen. Ich glaube, all diese Tools und Möglichkeiten helfen, dass mehr Leute das tun, was super ist, dass man mehr und mehr Bewusstsein kriegt. Aber in der Skalierung jetzt wirklich dann auch was rauszuholen aus so einer Lösung, das glaube ich nicht, dass jetzt mit dem Self-Service-Gedanken, egal über welche der Domänen wir sprechen, gelöst wird. Im Gegenteil, meistens muss man sich noch drum kümmern, das ein bisschen zu sortieren.
Ich sag
nicht einfangen. Ich finde es gut, dass wir das machen. Aber sortieren, muss man es dann doch, weil sonst ist es auch wieder ineffizient. Es geht halt so viel Geld dann flöten oder halt Zeit vor allem.
Also das ist echt spannend. Das finde ich, also genau, weil du halt einfach mit diesem Produktmanagement, ihr seid eine Produktfirma und ein Produkt muss gemanagt werden. Das hat ein Lifecycle, das hat ein Maintenance, hat eine Garantie, das braucht irgendeine Hotline, ja. Stichwort sozusagen DevOps, MLOps. Wie siehst du das denn? Also wir haben über das Thema Datenstrategie auch schon ein paar Mal diskutiert, ja. Und da war ja, also bisher auch so unsere Denke immer zu sagen, naja, okay, wir haben eine Geschäftsstrategie, von der leiten wir irgendwie eine Art Digitalstrategie ab, ne? So welche Faxe scannen wir zuerst ein, und daraus dann eine Datenstrategie. Und jetzt letztens haben wir so ein bisschen viel überlegt, auch unterschiedliche Gespräche geführt und dann kam irgendwie so, naja, also wenn wir mal von dem Paradigma ausgehen, KI ist so wie das Internet, ne, so eine General Purpose Technology, die einfach überall da sein wird. Glaube mit dem Gen AI und mit der Geschwindigkeit sehen wir, ist auch der letzte Skeptiker irgendwie überzeugt. Und wenn wir jetzt mal antizipieren, wo das Internet damals war, wie gesagt, wir sagen so Ende der 90er, so ChatGPT ist so wie der Netscape oder Mosaic Browser oder so. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben ja heute auch keinen Chief Internet Officer, ja, oder wir haben ja keine Internetstrategie extra, wo sich jemand drum kümmert, sondern das ist ja einfach ganz normal, the air we breathe. Also es ist ja Teil, oder wie der Alex Borek auch immer sagt, ja, so IT ist Business, Business ist IT. Klar, Zalando, die sind da irgendwie ein bisschen weniger Legacy und so, ja, aber wo siehst du das, also wenn du sagst, das ist im Produkt schon drin und wir müssen das quasi als Teil des Produktnutzens einfach mitmanagen, wird's dann eigentlich die Rolle gar nicht mehr geben, so ungefähr, und das wird alles im Business gemacht oder wird's doch von der IT dann maintained? Was glaubst du, wenn wir jetzt ein bisschen so, ja, into the future schauen, DeLorean, wir nehmen den DeLorean, wir fahren in die Zukunft, was glaubst du, wie wird sich das entwickeln?
Also um ehrlich zu sein, in der Endausbaustufe wäre es perfekt, wenn es so wäre. Dass alles wirklich da im Produkt, dass es einfach so mitläuft. Aber wir sind, manchmal die Frage ist so, digitale Transformation, Data-Transformation, ist da wirklich so viel Unterschied?
Das, ja, also, meine Rede.
Da muss ich sagen, diese Transformation, in der wir uns da befinden, die braucht die Strategie. Weil die Strategie sagt ja, das will ich unternehmenstechnisch erreichen. Und wenn ich jetzt, also wie, Datenstrategie ist für mich, kann ich im Unternehmen machen. Zum Beispiel, wie schaffe ich einen Mehrwert aus Consumer-Daten, wie schaffe ich einen Mehrwert aus Factory-Daten, wie schaffe ich einen Mehrwert aus Finance-Daten. Das ist für mich Datenstrategie. Aber es gibt auch halt noch diese Hausaufgabenthemen, diese Enabler, wie wir es nennen bei uns im Unternehmen. Und das ist immer, ich rede immer über drei Kategorien. Das ist People Enabling, das ist Tech Enabling und das ist, ich sag, Process oder Organisationsenabling, halt, wie wollen wir das in Zukunft machen? Was verändert sich da? Und dafür braucht es eine Strategie und eigentlich halt so eine Mission, ne? Wie gehen wir da vor? Und deswegen finde ich schon wichtig, dass man halt sagt, wie unterstützen uns jetzt Daten, Analytics, AI, Gen-AI-Themen, um unser Unternehmensziel zu erreichen? Und ja, das muss man sichtbar machen, weil das ist wieder das Kulturthema, Data Culture. Die Unternehmensstrategie wollen ja die Menschen im Unternehmen auch umsetzen. Und welche Rolle oder was ist der Wunsch? Wie nutzen wir Daten dafür oder wie nutzen wir überhaupt die Analytics oder AI dafür, das ist schon das Statement, das wir da brauchen. Ne? Also das ist ein Teil, weil es gibt verschiedene Teile natürlich, die eine Unternehmensstrategie treiben. Aber ich glaube eben explizit jetzt auch aus meiner Rolle raus, Data und Analytics treibt oder vereinfacht vielleicht auch Schritte in der Unternehmensstrategie, macht sie effizienter, gibt neue Chancen. Und ich glaube, das muss man schon aufschreiben und zeigen, weil es für mich wieder das Thema Transparenz ist. Ich möchte ja, dass die Leute mitmachen. Ne? Und sind wir wieder beim Culture. Was brauchen wir denn? Und es ist schon dieses Why. Wo gehen wir hin? Wie laufen wir? Ne? Und worauf laufen wir zu? Was ist die Idee? Das ist wichtig.
Aber ist es dann, ich bohre da ein bisschen, ja?
Ja, gerne.
Ist es dann für dich, also auch wie unser Freund der Wallet immer sagt, eher so eine reine transformative Rolle, die irgendwann halt fertig ist, ja? Oder sagst du, nee, also diese Transformation wird eigentlich nie enden, weil die Technologie geht immer weiter und na, also da läuft was vorne weg, wo wir quasi die ganze Zeit hinterherlaufen, wenn man so will. Also das klingt so negativ, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Oder sagst du, nee, irgendwann sind wir halt dann data-driven, mhm, oder nach so einem Pareto-Prinzip zu irgendwie 80%, mhm, und dann, keine Ahnung, müssen wir halt irgendwie einen Chief Quantum Officer einstellen oder weiß ich nicht, Chief Space Explorer, was dann kommt.
Also ich glaube, dass das Datenthema ein Thema ist, here to stay. Mhm. Also das heißt, das ist auf jeden Fall was, wenn wir jetzt dezentral Datenmanagement machen und das Ganze aufsetzen und orchestrieren, dann müssen wir da, ich mag das Wort Governance nicht so gern, aber natürlich diese Governance weitertreiben. Denn wenn wir irgendwann sagen, die Data Landscape ist fertig kartiert, mhm, und ist automatisiert, die Data Quality ist automatisiert, wird hergestellt, man braucht, mhm, überhaupt, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr weiter Weg dahin. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich den in meinem beruflichen Leben für alle Daten noch erleben werde. Ja. Was ich aber, wie ich vorhin gesagt habe, auch nicht der Anspruch ist. Ne? Wir müssen nicht alle Daten, ne? Das, nicht Daten zum Selbstzweck, das ist nichts, sondern wirklich, was brauche ich und was ist wichtig und was wollen die meisten. Und das bleibt, also diese Rollen wie Data Owner und Stewards, die organisatorisch da, mhm, auch aufgebaut werden, die bleiben. Und in irgendeiner Form ein übergreifendes Datenmanagement ist, glaube ich, was aufgebaut wird in den Unternehmen und bleiben wird. Weil Daten, sagen ja mal alle, Asset. Ja. Also wenn ich ein Datenasset, die Daten als Asset sehe, dann muss ich mich auch drum kümmern und dann werde ich damit auch nicht mehr aufhören.
Brauche ich auch jemanden, der meine Immobilienassets verwaltet, so ungefähr. Ja.
Also diese Rolle wird auf jeden Fall bleiben. Mhm. Die Frage ist, wie nutzen wir denn die Daten dann? Mhm. Ne? Was kommt denn noch? Also, mhm, was ist jetzt nach GenAI? What's the next big thing? Also ich glaube, da ist ganz schwer, in die Zukunft zu schauen. Ich glaube nicht, dass das aufhört. Also ich glaube, das ist sehr, das sind wir wahrscheinlich erst am Anfang, so wie es, mhm, beim Internet damals auch war. Wir, mhm, sind erst am Anfang, wir haben noch gar keine wirkliche Idee, was da echt noch alles kommen kann. Und wir werden immer mal wieder überrascht sein, auch Experten werden überrascht sein, was jetzt auf einmal doch kommt oder wie schnell kommt. Oder die Idee hatte man vor 20 Jahren schon mal, aber jetzt ist sie irgendwie, setzt sich durch. Also ich glaube, da wird es so schnell nicht langweilig. Und deswegen glaube ich auch, dass man dieses Thema eine ganze Weile noch begleitet.
Mhm, mhm. Das sagt ja auch hier Sam Altman, OpenAI, ne, wurde letztens gefragt, ja, was ist euer 12-Monats-Plan oder wie sieht euer Tool in 12 Monaten aus? Wo sagst du, keine Ahnung. Ja, wir planen maximal auf 6 Monate. Aber trotzdem für mich die Frage, einmal stichle ich noch, so nach dem Motto, wird es deine Rolle noch geben? Okay, vielleicht nicht ganz so krass gefragt, aber ein Beispiel, ich durfte letztens auch mit Kollegen von BMW wieder sprechen und da fand ich es ganz spannend, die jetzt ja auch ihr Geschäftsmodell ein Stück weit weiterentwickeln in das Agenturmodell, was auch den Vertrieb von Fahrzeugen in Europa angeht. Und da ist halt beim Thema Pricing die Fachexpertise natürlich super wichtig, aber mindestens genauso wichtig eigentlich die Datenexpertise, ja, weil das ist so ein bisschen die Frage dann, wo siehst du vielleicht auch Bereiche im Unternehmen? Fand auch spannend, BMW hatte ja früher den Slogan Freude am Fahren. Jetzt haben sie auf der IAA, ne, Ultimate Companion, wenn ich's richtig zitiere, alles. Also da ist nichts mehr mit Fahren und eigentlich nichts, also gut, Freude ist irgendwie auch dabei wahrscheinlich, aber es ist so eher so ein Digital Device, ein Begleiter. Und es ist halt, happens to be a car, so ungefähr. Mhm. Ja, also ist dann so dein, der Connected Fridge, der kann halt dann, oder Fridge, ich nehme den Backofen, der ist noch nicht so verbrannt, oder die Waschmaschine. Also ist es dann einfach so ein AI-Buddy, der auch irgendwie Brötchen backen kann, oder, und wiegen eigentlich so diese digitalen Features, auch das Smart-Home-Thema ist ja irgendwie immer noch nicht gelöst, ja. Also ich versuche gerade ein Haus zu bauen, das ist ja super komplex, ne? Gibt es ja nicht so das Android-System. Mhm. Können wir es auch tief reingehen, machen wir nicht. Aber also ist es dann einfach der Fachbereich, ich glaube, das ist meine Frage, der dann eben das Produkt herstellt und der schaut dazu, dass das Ding connected ist, der schaut, dass das Ding halt KI drin hat. Genauso wie er auch schaut, dass die richtigen Materialien verbaut werden und dann muss es AI-Regulatorik standhalten, so wie es halt auch ökologische Standards standhalten muss. Oder gibt es einen AI-Bereich, der dann quasi APIs zur Verfügung stellt und ein KI-Produktmanagement als Essenz bereitstellt? Ja. Mhm. Ich glaube, man merkt ein bisschen die Wiesen. Ich war mal eloquenter, tut mir leid.
Nee, super, ich habe es verstanden. Ich würde zwei Fragen daraus machen und die beantworten. Der erste Teil ist jetzt diese Chief Data Officer Rolle, nach der du fragst, gibt sie nicht. Also ich habe die heute nicht im Unternehmen, weil wir ja auch die Gedanken dezentrales Datenmanagement verfolgen. Ne? Und die Frage ist wieder Chief Digital, Chief Data Officer, aber ich meine jetzt den Chief Data Officer. Ne? Mhm. Also ich kümmere mich in der Rolle als Head of Data and Analytics um diese ganzen Enabler-Themen, aber die Datenprodukte sind dezentral aufgestellt, werden dezentral zur Verfügung gestellt. Und jetzt so ein Datenprodukt hat aus meiner Sicht diese vier Rollen. Zwei sind IT-lastig, das ist der Data Architect und Engineer, der es herstellt, das Produkt herstellt. Der Data Owner und Steward, der es ownt und sich drum kümmert. Und am Ende der User, der es halt verwendet. Und den sollten wir auch fragen. Magst du es? Gefällt es dir? Was willst du denn sonst haben? Mhm. Was müssen wir verändern? Ne? Mhm. Also wirklich diesen Produktgedanken. Und der ist maßgeblich getrieben aus Business, aber ich bin da beim Alex Borek, dass Business und IT rund um Daten da keine Rolle spielt. Also die Business-Kollegen müssen sich auf einen technischeren Level einlassen, ebenso wie wir ITler uns ganz stark mit Produktmanagement, Features und vor allem auch diesem verantwortlich fühlen rund um Produkte bis hin zum Endkunden wirklich auch darauf einlassen müssen. Also das muss aufeinander zugehen. Das tut's aber. Rund um Daten habe ich das Gefühl, könnte das funktionieren.
Ja.
Und mit so einem dezentralen Datenmanagement glaube ich nicht, dass es den einen Treiber rund um Daten gibt, sondern wir müssen befähigen, dass alle Bereiche das für sich tun können und dort eher aufbauen und dort lieber wirklich schauen, okay, wo wollen wir, in welchem Bereich wollen wir viel draufsetzen. Also ich glaube nicht, dass es diese eine zentrale Rolle gibt, aber es muss aus meiner Sicht dennoch diese eine zentrale Transparenz geben. Mhm. Die kann aber über eine Cross-Einheit irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Aber ich glaube, entscheiden und treiben muss es im Business-Bereich stattfinden. Also das mal zum Data Officer. Du hast aber auch das Thema Innovation angesprochen und wie man darüber denkt. Und ich denke da immer so ein bisschen an Apple. Apple hat ja jetzt kein Handy damals gebaut, ne? Sondern auf einmal kamen sie mit einem neuen Device, mit dem man auch telefonieren konnte. Und ich glaube, das ist der Gedanke, wie wir auch über Innovation gerade jetzt mit all diesen neuen technischen Möglichkeiten denken müssen. Also welches Device müssen wir bauen, wenn wir jetzt in Richtung, weiß ich nicht, sich auch den DeLorean Auto oder Staubsauger oder was auch immer denkt, welches Device müssen wir bauen, das das auch saugen kann? Oder welches Device müssen wir bauen, das auch fahren kann? Ich glaube, das ist die Zukunft, wie wir über Innovationen rund um Data Analytics und vor allem AI nachdenken müssen.
Sehr cool. Also wirklich so Blue Ocean-mäßig, ja, nicht immer in den aktuellen roten Ozean kämpfen, sondern wirklich, was sind eigentlich die Mehrwert, die kaufrelevanten Features der Zukunft? Und ja, super cool. Ja, jetzt sind wir schon langsam am Ende der Zeit. Vielleicht nochmal für die Zukunft auch. Du bist ja auch, hat sich wahrscheinlich auch bewusst entschieden, hier in Europa zu leben. Weiß ich nicht. Oder hast du?
Ja, ich habe es noch nicht in Betracht gezogen, umzuziehen, sagen wir es mal so. Ich fühle mich wohl hier in München auch.
Genau, ja, es ist natürlich auch eine tolle Stadt, gerade jetzt auch zur Wiesenzeit. Nichtsdestotrotz, du kennst es auch von mir, ne? Manchmal denkt man sich so, wäre es woanders nicht leichter, sei es vielleicht in Asien, wo man mit dem Thema Daten mehr Möglichkeiten hat, oder auch in Amerika, wo vielleicht Technologie gerne mehr anerkannt wird. Warum bist du mit deinem Job hier geblieben, unabhängig vom schönen Wetter und der Wiesen, ja, und den Bergen? Und was glaubst du, was motiviert dich auch, das zu tun in einem innovativen, aber trotzdem natürlich auch traditionellen Unternehmen, wo du vielleicht auch den einen oder anderen Kampf jeden Tag hast, den wir alle haben. Wieso machst du das eigentlich? Also, und wo siehst du die Zukunft und auch die Chance für Europa?
Also erstmal ist es vor allem auch ein globales Unternehmen. Das heißt, ich muss darauf gar nicht verzichten. Im Gegenteil, wir haben ein internationales Team und ich denke, da hast du schon recht, das ist was man noch viel mehr gerade im Datenbereich nutzen kann, wenn man denn in China von bestimmten Use Cases gut lernen kann, dann kann man es ja auch dort machen. Ne? Das muss man dann nicht zwingend in München starten, ne? Oder so. Also das, glaube ich, sind schon Sachen, die könnte man noch viel mehr strategischer auch nutzen, wenn man ein globales Unternehmen hat, das Datenthema zu lösen. Aber mit dem Thema Datenlokalisierung, welche Daten dürfen wo liegen, haben wir schon ein Päckchen, und das ist wieder viel Hausaufgaben. Ne? Was ist die Strategie? Wie wollen wir das machen? Wo liegen welche Daten? Gibt es da noch einen Austausch? Ist das gewollt? Kriegen wir es hin? Und das ist aber, wie soll ich sagen, dadurch, dass wir ein globales Unternehmen sind, muss ich dazu, ist eigentlich egal, wo ich wohne, um ehrlich zu sein. Die Themen, die haben wir zu klären, und da müssen wir einerseits Hausaufgaben machen, aber auch andererseits Chancen rausarbeiten. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall wichtig. Und rund um Europa, natürlich, man liest ja immer viel oder man hört viel. Ich glaube, das ist in jedem zweiten Gespräch irgendwie gefühlt, sind die anderen hier schon im Tech weiter oder da weiter, und wir sind wieder mit den Risiken unterwegs. Es ist aus meiner Sicht, das muss eine Verschmelzung irgendwann geben. Es gibt beide Seiten. Wir kommen mit nichts aus. Und ich glaube aber auch, dass Europa natürlich unter anderem auch für diesen Sicherheitsgedanken steht. Ne? Mhm. So wie wir auch ein Made in Germany in anderen Fällen haben, wo man in der Qualität steht, so stehen wir schon auch für Sicherheit. Ne? Mhm. Und deswegen, ich glaube, die Kunst ist, beides zu managen, ohne sich eben halt die Chancen da kaputt zu machen. Wenn da einer eine tolle Lösung hat, freue ich mich sehr über die Kontaktaufnahme. Aber ich glaube, dass es, da gibt es noch kein Rezept, mit dem man vorgeht. Ich glaube, beides ist wesentlich, und man kann das eine nicht ohne das andere, gerade nicht in Europa. Super. Sollte man auch nicht, weil, again, people lead technology, es geht ja um den Menschen.
Es geht um die Menschen und die Menschzentriertheit, die wir hier haben. Und wir sehen ja auch, dass teilweise auch Teile der DSGVO übernommen wurden oder GDPR auch in Kalifornien und so weiter. Über den AI-Act, da fangen wir jetzt nicht noch an, ja, aber ich sehe das auch so, und ich glaube halt toll, dass es so Menschen wie dich gibt, ne, die diese Brücke schlagen und die sich dafür einsetzen, und also das war jetzt wirklich ein extrem inspirierendes Gespräch. Hast du noch so ein letztes Statement für die Hörer, für die Zuschauer, so ein Call to Action, was wünschst du dir, was willst du den nächsten, ja, nicht 10 Jahre, aber die nächsten 1-2 Jahre, was willst du sehen?
Ja, also ich glaube, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, ich immer, wenn ich in so Gesprächen gerade bin, rede ich immer ganz viel über Data Culture.
Ja.
Und immer habe ich das Gefühl, dass man dafür noch so eine Lanze brechen muss. Mhm. Und ich werde weiterhin über Data Culture noch reden, weil aus meiner Sicht eben wahnsinnig viel Zeit und Geld in Aufbereitung von Daten geht und in diesen Tech-Evaluierungen und in alles will man nutzen. Aber am Ende meine ich, people lead technology. Es ist wirklich so, dass nur wenn wir Menschen uns rantrauen, wenn wir die Scheu vor der Technologie verlieren, wenn wir Lust haben, da was zu ändern und was einzusetzen, nur dann können wir wirklich auch ernsthaft zu einem Mehrwert kommen. Und das liegt an uns als Menschen. Und deswegen, das kann nur miteinander gehen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass ich dann in 3 Jahren oder 2 Jahren vielleicht schon gar nicht mehr so viel über Data Culture reden muss, weil viel mehr passiert.
Weil jeder einfach nickt.
Genau, weil alle sagen, habe ich schon, kann ich schon, haben wir gemacht. Und der Mensch steht im Zentrum. Das würde ich mir wünschen.
Vielen lieben Dank für das super geile Gespräch und auch für dich. Ja, vielleicht weißt du schon, gibt es natürlich ein kleines Andenken.
Vielen Dank.
Macht sich immer gut auf der Kommode oder auch gerne bei Kindern beliebt.
Dankeschön.
Danke dir,
Barbara.
Freut
mich sehr. Danke.
Sehr cool.
Danke.